Erneuerbare Energien, der Podcast der Energieagentur NRW. Strukturwandel im Rheinischen Revier, eine große Aufgabe. Die Stabsstelle Strukturwandel Rheinisches Revier des NRW-Wirtschaftsministeriums stellt sich ihr. Sie konzipiert, koordiniert, kommuniziert mit Land, Bund und Akteuren in den Regionen. Was das konkret bedeutet und welche Vision dahinter steckt, unter anderem darum geht es in dieser Folge. Joachim Frielingsdorf von der Energieagentur NRW spricht mit Alexandra Landsberg von der Stabsstelle Strukturwandel Rheinisches Revier. Herzlich willkommen zur 6. Folge des Podcasts der Energieagentur NRW.
Liebe Frau Landsberg, wir sprechen heute über den Strukturwandel im Rheinischen Revier und ich freue mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier bei unserem Podcast zu erneuerbaren Energien mitzumachen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das Wort Strukturwandel ist ja für viele Hörer eigentlich zunächst wenig greifbar. Dabei ist eigentlich was ganz Lebendiges und was ganz Kreatives gemeint. Ich selbst habe auch einen persönlichen Zugang zum Rheinischen Revier. Ich habe das Glück gehabt, eine architekturhistorische Promotion zu machen über einen Architekten, der einen Großteil seines Werks im Erftkreis im 19. und 20. Jahrhundert gemacht hat. Und Kirchen und Villen und Fabriken und das Schloss Paffendorf hat er wieder aufgebaut nach einem großen Brand. Und ich habe 2 Jahre lang die Nachfahren von ihm in Elsdorf besucht und habe halt gesehen, was diese Veränderungen mit der Landschaft und mit den Menschen machen. Und mit dem Projekt Strukturwandel Rheinisches Revier schließt sich jetzt dieser Kreis, finde ich. Und da ist jetzt eine neue Zukunft in Sicht. Ja, und Sie als Leiterin der Stabsstelle Strukturwandel Rheinisches Revier hier im NRW-Wirtschaftsministerium haben, wie ich finde, einen wichtigen Schlüssel in der Hand und können dieses ganze Projekt mitgestalten. Vielleicht erläutern Sie unseren Hörern zunächst einmal die Aufgaben dieser Stabsstelle Strukturwandel Rheinisches Revier.
Ja, die Stabsstelle Strukturwandel Rheinisches Revier ist in der Landesregierung dafür zuständig, den Strukturwandel und das ganze Programm dahinter in der Landesregierung zu koordinieren. Da sind ja ganz viele verschiedene Ministerien beteiligt, weil man auch ganz viele verschiedene Kompetenzen braucht. Und wir unterstützen die Region dabei, sich eine neue Zukunft zu geben. Wir sorgen dafür, dass die Förderung für die Projekte kommt, die gemeinsam ausgewählt werden. Und wir begleiten auch dabei, mit der Bundesregierung gemeinsam diese Perspektive zu entwickeln. Also wir sind so ein bisschen die Spinne im Netz.
Was sind die 3 Dinge, die Ihnen in Ihrer Funktion als Leiterin dieser Stabsstelle am besten gefallen?
Der Punkt, den ich persönlich am spannendsten finde, ist, dass wir damit an einer wirklichen Zukunftsvision mitarbeiten dürfen. Das Rheinische Revier soll ja die Zukunft wie in einer Art Nussschale zeigen. Und nicht so wie sonst öfter, man hat hier mal ein Modellprojekt und da mal ein Modellprojekt, sondern wir haben jetzt 2,5 Millionen Einwohner, also eine richtig große Region schon, eine von 100 Kohleregionen weltweit, eine von 40 in der EU. Mhm. Und wenn es gelingt, dass wir zeigen können, wie die Zukunft nach der fossilen Wirtschaft aussieht, dann haben wir unseren Job gut gemacht und das ist das, was dann auch vorbildlich für andere Regionen sein kann, weil man dann sieht, dass es geht. Man kann wirtschaften, erfolgreich sein, auch ohne den Bergbau, ohne den Braunkohlebergbau. Und das finde ich deswegen besonders spannend, weil es in dieser Region so viel Forschungs- und unternehmerische Kompetenzen gibt, dass die Region das auch als Chance wahrnimmt. Und man sich sozusagen weniger mit der Sorge erdrückt, was für große, schwierige Dinge jetzt auf einen zukommen, sondern dass man jetzt eher die Freude hat, damit tolle Dinge voranzubringen. Und ich persönlich genieße das sehr, im Austausch auch mit Menschen vor Ort zu sein, mit Unternehmen vor Ort zu sein, die gute Ideen haben, die Projektideen vielleicht noch ein Stück weiter abzurunden und damit im Grunde manchmal mit wenigen Worten Dinge zum Funktionieren zu bringen und sie dann auch dabei zu unterstützen, die erforderlichen Mittel, die erforderlichen Partner zu finden, um das gut zu machen.
Das ist ja eine ziemlich große Transformationsleistung. Was sind die 3 größten Herausforderungen dieser guten Transformation?
Der wichtigste Schritt ist, glaube ich, sich klar darüber zu werden, was die Stärken des Rheinischen Reviers sind. Wir haben das abgebildet mit den 4 Zukunftsfeldern, Energie und Industrie, Ressourcen und Agrobusiness, Innovation und Bildung und Raum und Infrastruktur, die sich jeweils aus den Stärken im Rheinischen Revier ableiten. Und es geht ja darum, Impulse für 9000 direkte Arbeitsplätze, die ja bisher Arbeitsplätze bei RWE sind, neu zu setzen. Und da lässt sich das nicht so einfach backen. Also man kann nicht sagen, wir holen uns jetzt ein anderes großes Unternehmen oder gehen mal zu RWE und sagen, jetzt machen wir halt ein anderes Geschäft, sondern man muss dann an diesen verschiedenen Stärken ansetzen. Und überall da, wo man etwas gut kann, hat man ja auch eine Perspektive, wenn man da noch eine gewisse Unterstützung bekommt, und dafür haben wir ja auch Fördermittel, das noch besser zu können und zu wachsen. Und wenn dann diese Stärken auch gleichzeitig neue Nachfragefelder sind, gesellschaftliche Wachstumsfelder, wie das erneuerbare Energien sind, wie das Ressourceneffizienz ist, wie das Innovationen sind, dann sind das Chancen, wo wir eine Wachstumsvermutung haben international und Kompetenzen. Und wenn wir das schaffen, auf die Straße zu bringen, dann ist das eine große Chance. Es ist aber natürlich nicht banal, das auf die Straße zu bringen, weil wenn das banal wäre, würden wir das ja alle gleichzeitig machen und es wäre auch schon lange passiert. Sondern wir haben da ganz konkrete Herausforderungen im Rheinischen Revier. Wir haben zum Beispiel eine herausragende Wissenschaftsinfrastruktur. Die RWTH ist die größte Drittmitteluniversität in Deutschland. Das Forschungszentrum Jülich mit 13.000 Beschäftigten, eine herausragende Wissenschaftseinheit. Uns fragen aber die Anrainer ganz konkret in den 20 Gemeinden mit Kraftwerksstandorten, wie man erreichen kann, dass auch da, wo bisher nicht so viel ist, diese Arbeitsplätze entstehen. Und dazu haben wir sozusagen einen ökonomischen Wirkungsmechanismus gemeinsam mit der Region entwickelt, wie sowas gelingen kann. Und das basiert sehr auf diesen Innovationskompetenzen. Und wir haben jetzt zwei neue Transfermechanismen, die das Ganze dann ans Funktionieren bringen soll. Der eine sagt, es muss solche Orte im Rheinischen Revier geben, wie den Brainergy Park, der dann für ein Thema so eine Art Kopffunktion übernimmt und die Beziehungen zwischen all den Akteuren, den Kompetenzen und vielen weiteren Projekten herstellt, eine Geschichte zu dieser Projektfamilie erzählt, sodass auch ein neues Profil mit der Region verbunden wird und die Leute dann auf das Rheinische Revier zu gehen, Unternehmen auf das Rheinische Revier zu gehen und sagen, ah, da ist was los, da will ich auch sein. Sodass die eine Hälfte ist ertüchtigen, was schon da ist, und die andere Hälfte neue Dinge dazugewinnen. Und auf der anderen Seite wollen wir das Rheinische Revier zu einer großen Demonstrationsregion machen, in der man das mal alles in der Anwendung zeigt. Und anwenden ist ja auch Transfer.
Das ist wahr, ja. Sie haben gerade das Stichwort erneuerbare Energien genannt. Es geistert seit einiger Zeit durch die Medien der Gigawatt-Pakt erneuerbare Energien im Rheinischen Revier. Was ist das? Was kann das?
Ja, wenn das neue Energiesystem kommt, dann ist ja ohne erneuerbare Energien alles nichts. Und wir haben starke Unternehmen im Rheinischen Revier, wie auch RWE, die sich ja gerade diese neuen Geschäftsfelder erschließen. Und deswegen wollen wir, dass diese neuen Geschäftsfelder, dieser Ausbau der erneuerbaren Energien im Rheinischen Revier passiert, um auch das neue Energiesystem zu befeuern. Und da kann man sicherlich die Industrie ansprechen. Es gibt 50.000 Beschäftigte in der energieintensiven Industrie, wo vielleicht das eine oder andere Windrad auch dazu passen würde. Es gibt aber auch ganz viele Menschen, 2,5 Millionen Menschen, die im Rheinischen Revier wohnen. Und wir wünschen uns, dass diese Menschen und diese Unternehmen sich damit identifizieren, Vorreiter im Bereich der Nutzung der erneuerbaren Energien zu werden und gemeinsam auf 1 Gigawatt erneuerbare Energien einzahlen. Es gibt ja demnächst eine Homepage, wo wir einen Zähler haben, da kann man das dann abtragen. Und am Ende müssen es, glaube ich, viele sein, die darauf einzahlen. Es geht ein bisschen auch um die Frage, wie wir denken. Und nicht unbedingt darum, jetzt noch mehr Fördermittel zu bekommen, sondern einfach zu sagen, das ist uns ein Ehrgeiz. Wir wollen zeigen, wie die Energiewende funktioniert. Und natürlich bauen wir dann auch Erneuerbare aus.
Wie erreichen Sie die Menschen, um bei dem Gigawatt-Pakt mit Ihnen zu paktieren?
Ja, sehr gute Idee. Wir haben ja einen Revierknoten in dem Thema. Revierknoten sind engagierte Menschen, die im Rheinischen Revier Verantwortung für unsere Stärkefelder übernehmen. Und in diesem Fall ist das der Dr. Ziolek von der Energieagentur mit seinem Team. Die haben sich angeguckt im letzten halben Jahr, welche Hemmnisse gibt es denn, um die erneuerbaren Energien auszubauen? Und mit welcher Kommunikationskampagne können wir denn auf die Akteure zugehen, auf die Industrie auf der einen Seite, auf die Projektentwickler und auf die Bürgerschaft auf der anderen Seite, um sie für eigene Beiträge zu begeistern. Die sind jetzt dabei, diese Homepage aufzubauen und ganz konkrete Maßnahmen auch zu entwickeln, damit wir diese Hemmnisse abbauen, Anreize setzen, damit Erneuerbare weiter ausgebaut werden. Und ich hoffe sehr, damit im Januar am Start zu sein. damit es losgeht und sozusagen zu diesem Stichtag 31.12., wo das erste Kraftwerk abgeschaltet wird, gleichzeitig dann auch in die neuen Chancen einzusteigen.
Sie aktivieren ja die Bürgerschaften rund um das Revier und im Revier. Und Sie haben selber Visionen, wie das Rheinische Revier demnächst aussehen könnte. Inwiefern stimmen diese ersten Visionen aus der Bürgerschaft mit Visionen in diesem Haus, aus der Stabsstelle überein? Gibt es da Schnittmengen oder werden Sie überrascht?
Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil die Bürgerschaft ist ja gar nicht die Bürgerschaft, sondern im Rheinischen Revier haben wir ja die eine und die andere und vielleicht noch eine ganze Reihe an dritte Bürgerschaften, die, ich möchte mal sagen, die Umweltseite, die sich lange Jahre dafür eingesetzt hat, dass die Braunkohle beendet wird, die möglicherweise jetzt sagt, es muss noch schneller gehen. Mhm. Wir haben aber auch die Braunkohleseite, die lange Jahre in der Braunkohle einen guten Job gemacht hat und jetzt sagt, wieso sollen wir unser Leben ändern und jetzt im Grunde vor einer Veränderung ihres Lebensumfelds steht. Und die gehören ja alle dazu zum Rheinischen Revier und auch zu dieser neuen gemeinsamen Zukunftsperspektive. Und deswegen glaube ich, ist eine der Herausforderungen, die wir bewältigen müssen, wie wir diese neue Zukunftsperspektive zu einer Zukunft der Menschen im Rheinischen Revier machen. Und das heißt praktisch, wie die Menschen im Rheinischen Revier zu einer gemeinsamen Zukunftsperspektive finden. Und wir können ökonomische Konzepte entwickeln. Dazu habe ich ja auch das eine oder andere gesagt. Das ist sicherlich ein fachlicher Hintergrund, wenn man diese stärkenorientierte Wirtschaftsförderung macht oder wenn man Unternehmen dazu gewinnen möchte, Arbeitsplätze zu schaffen, dann muss immer der Wurm dem Fisch schmecken. Das ist so eine Art Fachfragestellung. Die zweite Linie, die wir aber auch schaffen müssen, ist, dass wir das, was da an Profil entsteht, mit der Bürgerschaft so in Austausch bringen, dass die Menschen sehen, dass sie da ihre Zukunft gestalten und dass sie auch daran teilhaben. Weil nur dann, wenn dieses Profil auch ein öffentliches und ein gemeinsames Profil wird, es eine Zukunft der Menschen im Revier ist, aber auch ein Profil, das international wahrgenommen wird. Weil alles das, was nicht öffentlich geteilt ist, wird auch nicht wahrgenommen. Und entsprechend wird es diesen Mehrwert, diesen Schneeballeffekt, diesen zusätzlichen Ansiedlungseffekt, zusätzliche Arbeitsplätze, die Kommunikation des ganzen großen Modells für die vielen internationalen Kohleregionen, die wird es dann nicht geben, weil es dann einzelne Akteure bleiben hinter verschlossenen Türen. Und wenn wir wollen, dass das große neue Mobilitätssystem kommt, was weniger Benzin verbraucht, wenn wir wollen, dass das große neue Energiesystem kommt, das weniger fossil und mehr erneuerbar ist, wenn wir Ressourceneffizienz wollen, wenn wir Bioökonomie wollen, dann sind da ja ganz viele Produkte drin, die Verbraucher nutzen müssen, damit überhaupt die Nachfrage entsteht. Und wenn wir früher sein wollen als anderswo, wer soll denn sonst die Nachfrage sein, wenn nicht die Bürgerschaft? Und wenn die Bürgerschaft das nicht als ihre Zukunftsperspektive sieht, dann sind die noch nicht an Bord. Und deswegen ist das eine große Kommunikations- und Beteiligungsaufgabe, an der stehen wir erst am Anfang. Mhm. Und sie wird mit über Erfolg oder Misserfolg dieses Projekts entscheiden. Und
das keine Frage, ist so ja.
Wichtig. Mhm. Und doch sind wir ja so ein bisschen auseinander, um vielleicht auch noch mal genauer auf Ihre Frage einzugehen. Weil je nachdem, welchen Bürger Sie fragen, hat er da eine ganz andere Perspektive drauf. Da werden wir weiter dran anpacken müssen. Es ist sozusagen aber weniger die Frage nur, ob die Zukunftsagentur den einen oder anderen erreicht, sondern auch, ob miteinander dieser Austausch gelingt.
Okay, das Rheinische Revier in 2038. Sie haben jetzt gerade schon einige Punkte genannt, aber aus Ihrer Sicht ganz spontan und ganz persönlich, wie sieht dieses Rheinische Revier in 2038 aus? Was ist Ihre Vision?
Das Rheinische Revier ist dann eine Region, die wirtschaftlich erfolgreich ist, in der man gerne lebt, weil es eine hohe Lebensqualität gibt mit einer Mobilität, wo man auch aus dem ländlichen Raum hin und zurückkommt, mit einer Energieversorgung, die im Wesentlichen auf Erneuerbaren basiert. Das Rheinische Revier ist bekannt als Wasserstoffstandort. Es gibt nirgendwo in der Welt so kompetente Wissenschaftler, die das Thema Wasserstoff in die Industrie, in die Mobilität und auch in die Bürgerschaft hineingebracht haben. Das hat die Industrie im Rheinischen Revier wirtschaftlich erhalten, obwohl Energie teurer geworden ist. Das hat aber auch wichtige Impulse nach ganz Nordrhein-Westfalen in die energieintensive Industrie gebracht, sodass wir heute nach wie vor eine erfolgreiche Chemieschiene im Rheinland haben. Und die Menschen leben da gerne.
Das finde ich am wichtigsten, finde ich, ehrlich gesagt. Das finde ich auch. Es sind ja sehr, sehr viele Akteure unterwegs, derzeit schon und zukünftig auch, die sich mit dem Strukturwandel im Rheinischen Revier beschäftigen. Was erwarten Sie von den Akteuren, von den Betroffenen, von den Beteiligten?
Was mir wichtig wäre, wäre, sich wirklich auf diese neue gemeinsame Zukunft einzulassen. Damit will ich nicht sagen, dass alle immer einer Meinung sein müssen. Aber was ich auf jeden Fall mir wünsche, wäre, dass sie in diese gemeinsame Perspektive diskutieren. Weil wenn wir jetzt 14,8 Milliarden Euro haben, um diese neue Perspektive zu unterstützen, und alle fragen nur, was ist mein Anteil und nicht, was ist mein Beitrag? Und dann rennt jeder in die Richtung los, wo er eigentlich immer schon gerannt ist. Und wir rennen alle in verschiedene Richtungen. Dann ergibt sich kein neues Profil. Und ohne dieses neue, zukunftsfähige Profil ergibt sich weder eine neue gemeinsame Zukunft noch eine neue gemeinsame Wirtschaftskraft. Und deswegen halte ich das für ungemein wichtig, dass wir, so unterschiedlich auch die Perspektiven sein mögen und die Interessen sein mögen, uns über ein gemeinsames Bild von dieser Zukunft unterhalten und sehen, wie wir alle auf dieses Bild einzahlen können. Das ist eine große Leistung, weil das erfordert bei dem einen oder anderen auch, dass das Denken sich verändert. Das erfordert bei den großen Wissenschaftseinrichtungen zum Beispiel, dass sie weiter engagiert an ihrer Exzellenz arbeiten, dass sie auf der anderen Seite sich aber auch auf die Frage Transfer einlassen. Also ich erwarte ein Stück weit, dass man sich auf diese Zielperspektive ernsthaft orientiert. Und das tun viele Akteurinnen und Akteure auch. Aber es ist natürlich ein Schneeballprozess, der ganz am Anfang steht. Und ob der Prozess dann so ein bisschen weiter in die eine Richtung oder die andere Richtung geht, ist mir im Grunde egal. Entscheidend ist, glaube ich, dass es eine gemeinsame Richtung wird. Weil wenn wir in eine Richtung unterwegs sind, dann sind wir mehr als die Personen, die da am Start sind, sondern wir können ein Vielfaches werden. Aber das geht nur dann, wenn wir eine gemeinsame Idee verfolgen.
Ja, das Ganze ist ja auch eine Motivationsfrage. Sie müssen ja Akteure, Menschen motivieren. Und wie macht man das, dass man Unternehmen und ihre Mitarbeiter oder Bürger im Rheinischen Revier das Gefühl bekommen, dass da was richtig Gutes entsteht?
Ich glaube, am Ende ist das eine Frage des Inhalts und der Kommunikation und der Beteiligung. Und für den Inhalt hat die Zukunftsagentur ja gemeinsam mit über 1500 Bürgern den ersten Entwurf für ein Wirtschafts- und Strukturprogramm vorgelegt. Das ist noch recht dick und es wird jetzt gerade überarbeitet. Da durften auch alle, die das wollten, zu Stellung nehmen. Aber der Kern, dass man diese Zukunftsfelder will, der hat sich, glaube ich, durchgesetzt. Also es gibt viele Detaildiskussionen, was man alles noch besser machen kann. Aber ich kenne niemanden, weder vor Ort noch in der Landesregierung oder in der Bundesregierung, der sagt, die Zukunftsfelder sind nicht richtig gesetzt. Und das ist ein dickes Fund, weil das macht den Kern des Wirtschafts- und Strukturprogramms aus. Man wird das im Weiteren konkretisieren müssen. Deswegen legen wir viel Wert darauf, dass die Projekte, die jetzt ausgesucht sind, und es sind schon ungefähr 100 Projekte ausgesucht, was sehr gut ist, weil wir ja gerade am Anfang des Prozesses stehen und erst seit August das Gesetz dazu unterschrieben ist. Wir haben diese Projekte gemeinsam mit der Zukunftsagentur in Projektfamilien sortiert, weil wir denken, hinter der Familie Energiesystem der Zukunft oder der Familie Wasserstoff oder der Familie Ressourcen und Agrobusiness, dahinter steht eine gemeinsame Geschichte. Und wenn wir das schaffen, das, was im Wirtschafts- und Strukturprogramm sozusagen in der Theorie angelegt ist, über die Projektfamilien in der Praxis zu erzählen und dann die Menschen dahinter zu zeigen, die dafür stehen und die Unternehmen zu zeigen, die dafür stehen, dann kann das eine gelebte Geschichte werden, die auch eine wachsende Geschichte ist, die neues Profil gibt. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass wir diese Geschichten und die Instrumente, die das noch weitertragen können, in der Breite verfügbar machen. Wir haben ja sehr viele, wir haben 64 Gemeinden, wir haben 7 größere Gebietskörperschaften. Wenn wir es schaffen, diesen und der Zivilgesellschaft und anderen diese Beispiele, diesen Instrumentenkasten so verfügbar zu machen, dass wir die Chance haben, miteinander zu diskutieren, wie kriegen wir das noch besser hin und nicht, warum ist das nicht so gut, was da jetzt einer gemacht hat, sondern eher, warum, wie kann der das noch besser schaffen? Wenn das unser Tonfall wird, unser Duktus, dann haben wir, glaube ich, gewonnen.
Das heißt, wenn wir das noch ein bisschen schärfen, wie werden Sie mit den Beiträgen der Bürgerinnen und Bürger umgehen, die eingezahlt werden in das Projekt?
Ja, die Zukunftsagentur hat ja eine Bürgerbeteiligung gemacht jetzt über den Sommer. Das ist von der Zukunftsagentur intensiv ausgewertet worden. Und wenn jetzt das neue Programm das alte Programm überarbeitet wird, sodass es dann ein neu gestreamtes Programm wird, dann werden diese Ideen da auch mit eingehen. Und es gibt jetzt ein Eckpunktepapier der Zukunftsagentur, da ist das berücksichtigt. Es gibt zudem ja eine Spurgruppe, so nennt die sich, die gelebte Bürgerbeteiligung auch mit vielen Formaten begleitet. Und ich würde jetzt erwarten, dass wir für die Zukunft, wenn dann die Beteiligungscharta mit den Leitlinien, wie wir in Zukunft weiter Bürgerbeteiligung bekommen im Rheinischen Revier, wenn die fertig ist, dass es dann so eine Art Handlungsprogramm gibt, wie das, was Bürgerbeteiligung heute erstmal auf einem schmalen Niveau ist, dann wirklich auch in die Breite getragen hat.
Das klingt alles sehr optimistisch, das klingt auch sehr erfolgsversprechend. Ich habe keine Fragen mehr, Frau Landsberg. Ich glaube, wir können uns jetzt einen Kaffee gönnen, oder?
Das machen wir so.
Sehr gut, ja. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Das war Erneuerbare Energien, der Podcast der Energieagentur NRW. Sie finden diese und weitere Folgen auf www.energieagentur.nrw und überall, wo es Podcasts gibt.